Unsere Weisen sagten über den Satz, es soll kein fremder Gott in dir sein, noch wirst du dich vor einem fremden Gott verneigen. Was ist der fremde Gott im Körper des Menschen? Es ist die böse Neigung. Das bedeutet, dass ein Götzendiener als böse Neigung bezeichnet wird. Daraus folgt, dass in Bezug auf einen einzelnen Körper sich der Götzendienst, der fremde Gott oder ein fremdartiger Gott genannt wird, gänzlich im Menschen befindet. Dementsprechend sollten wir den Götzendienst im Menschen selbst erkennen, welcher die böse Neigung ist, und genauso Israel, welches die gute Neigung ist. Jedoch sollten wir verstehen, warum die Neigung, uns selbst Vergnügen zu bereiten und das Leben zu genießen, böse genannt wird. Immerhin sagt sie dem Menschen, wenn du auf mich hörst, wirst du das Leben genießen. Warum also wird sie böse Neigung oder fremder Gott genannt? Was ist dann die Verbindung zwischen Götzendienst und der bösen Neigung? Und warum wird sie Gottheit genannt? Warum wird sie gepriesen und man verneigt sich vor ihr, als leiste man Götzendienst? Es ist bekannt, dass es zwei Könige in der Welt gibt. Erstens, den König der Könige. Zweitens, einen alten, törichten König, also die böse Neigung. Man nennt es auch zwei Herrschaften. Erstens die Herrschaft des Schöpfers, zweitens die Herrschaft des Menschen. Unsere Weisen sagten, dass ein Mensch mit der bösen Neigung geboren wird. Wie geschrieben steht, die Sünde hockt vor der Tür. Der Zohar meint, dass sobald der Mensch den Mutterleib verlässt, die böse Neigung zu ihm kommt. In der Arbeit sollten wir so interpretieren, dass ein Mensch vor dem Tage der Geburt an für die böse Neigung in sich arbeitet und ihr mit Herz und Seele dient. Jedoch ist bekannt, dass die böse Neigung lediglich der Wille zu empfangen in uns ist, was in der Einführung zum Buch Zohar erklärt wird. Und sobald ein Mensch geboren wird, ist ein einziges Ziel, den Willen zu empfangen, zu dienen. Das bedeutet, dass er all seine Sinne darauf richtet, dem alten, törichten König dienen zu können. Außerdem verneigt er sich vor ihm. Und sich zu verneigen heißt, dass er vor ihm seine Vernunft und seinen Verstand unterwirft. Dies bedeutet, dass er manchmal hört, dass man dem König alle Könige dienen sollte und von Zeit zu Zeit beschließt der Verstand und das Herz, dass wir nicht dafür geboren wurden, um dem Willen zu empfangen zu dienen, und dennoch zwingt er diese Sichtweise nieder und sagt, obwohl mein Verstand mir zeigt, dass es sich nicht lohnt, sich das ganze Leben lang für den Willen zu empfangen abzuplagen und ihm zu dienen, sondern dass es sich nur lohnt, dem Schöpfer zu dienen. Gehe ich über den Verstand. Mit anderen Worten, sagt mir der Körper, verwirf alles, was du von Büchern und Autoren erhalten hast, dass du dem Schöpfer dienen musst. Im Gegenteil, widersetze dich, den Willen zu empfangen nicht. Heute genauso wenig wie damals, sondern diene ihm mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele. Daraus folgt, dass ein Mensch sich vor dem Willen zu empfangen verneigt. Dass sich verneigen bedeutet, sich der Vernunft zu unterwerfen. Und es wird so angesehen, dass ein Mensch einem fremden Gott dient, welcher der Kedusha gegenüber ein Fremder ist. Er wird auch fremder Gott genannt, weil er für die Kedusha ein Fremder ist. Zu diesem Zeitpunkt wird ein Mensch, der ihm dient, Fremder oder Götzenanbeter genannt. Und dies ist der fremde Gott im Körper des Menschen. Mit anderen Worten, ist der fremde Gott nicht etwas außerhalb des Menschen selbst, sondern ein Anteil im Körper, dem er dient. Und dies wird als Ausübung von Götzendienst angesehen, vielmehr, indem er seinem Körper dem Verlangen zu empfangen dient und für ihn arbeitet, begeht er Götzendienst. Und dieser Mensch wird Fremder oder Götzendiener genannt. Genannt. Somit folgt, dass derjenige, der für den Willen zu empfangen arbeitet und ihm dient, ein Objekt erschafft, seinen eigenen Gott. Er strebt danach, ausschließlich ihm zu dienen, mit seinem ganzen Herzen und seiner ganzen Seele und in allem, was er tut. Sogar bei einer Handlung des Schenkens denkt er nur an den Nutzen, den sein Wille zu empfangen davon hat. Er lässt den Gott behüte nicht aus den Augen, sondern hält an seinem Glauben fest, dass er ausschließlich diesem Gott dienen muss. Selbst wenn sein Verstand ihm sagt, dass dieser Dienst sich nicht lohnt, hat er dennoch keine Kraft, diesen Gott, dem er seit dem Tage seiner Geburt dient, zu überwinden. Deswegen wird dies Glaube genannt, weil er seinen Willen zu empfangen über den Verstand dient. Und es gibt keine Vernunft in der Welt, die ihn von dieser seit dem Tag seiner Geburt bestehende Bindung lösen oder trennen könnte. Dies nennt man Nicht-Jude oder Fremder. Israel bedeutet das Gegenteil eines fremden Gottes. Das bedeutet Yashar El. Das heißt, dass die einzige Absicht des Menschen darauf abzielt, dass alles direkt auf den Schöpfer ausgerichtet ist. Mit anderen Worten besteht sein einziger Gedanke und sein alleiniges Verlangen darin, direkt zur Anhaftung an den Schöpfer zu gelangen. Und er will nicht auf die Stimme seines Willens zu empfangen hören. Er sagt, dass die Bezeichnung böse Neigung für den Willen zu empfangen passt, da er ihm nichts als Schaden zufügt. Je mehr er also versucht, den Wunsch des Willens zu empfangen, zu befriedigen, damit diese seine Arbeit als Diener des Schöpfers nicht behindert, umso eher ist das Gegenteil der Fall. Er sorgt daher unablässig dafür, dass er ihm gibt, was dieser von ihm verlangt. Und er gibt ihm, weil er glaubt, dass sein Wille zu empfangen dadurch aufhören wird, ihn zu stören. Aber dann sehen wir das genaue Gegenteil. Dieser Empfänger wird tatsächlich immer stärker, indem er dessen Bedürfnisse erfüllt, wird er sogar noch böser. Und jetzt sieht er, wie sehr unsere Weisen recht hatten, als sie sagten, tue deinem Bösen nichts Gutes. Was bedeutet, tue einem bösen Menschen nichts Gutes. Das gilt ebenso für uns, die wir alles in einem Menschen lernen. Das bedeutet, dass es verboten ist, den Willen zu empfangen, welcher der böse Trieb ist, Gutes zu tun. Da er durch jegliches Gute mehr Kraft gewinnt, dem Menschen später Schaden zuzufügen. Und dies wird Gutes mit schlechten Vergelten genannt. Die sind wie zwei Tropfen in einem Teich. Genau in dem Maße, in dem er ihm dient, verfügt diese über die Kraft, ihm Schaden zuzufügen. Und aus diesem Gesagten ergibt sich, wer uns daran hindert, das oben erwähnte Vergnügen und den Genuss zu empfangen. Es ist allein der Wille zu empfangen. Er ist es, der uns stört und uns davon abhält, auf seine Herrschaft auszutreten, die empfangen, um zu empfangen genannt wird. Im Hinblick darauf fand der Zinsum statt, die Gefäße des Empfangens zu korrigieren, sodass sie sich in der Ausrichtung, um zu geben, befinden und das Geschöpf dem Geber ähnlich sein wird. Und es gibt hier die Übereinstimmung der Form genannt Dvekut. Zu diesem Zeitpunkt wird ein Mensch durch Dvekut mit dem Schöpfer als lebendig bezeichnet, weil er an das Leben der Leben angebunden ist. Und durch den Empfänger in ihm ist er abgetrennt vom Leben der Leben. Und aus diesem Grund sagten unsere Weisen, die Bösen werden in ihrem Leben als tot bezeichnet. Folglich ist klar, wer uns davon abhält, dass uns das Leben gegeben wird. Es ist allein der Empfänger in uns. Und wir sollten das durch die oben erwähnte Kalkulation ermitteln. Somit ist er der Grund für alle Probleme und Nöte, die wir im Leben erleiden. Es wird deutlich, dass der Name böse Trieb zu ihm passt, da er der Urheber aller unserer Schwierigkeiten ist. Stellen wir uns einen kranken Menschen vor, der leben will. Es gibt nur eine Medizin, durch welche es ihm vergönnt sein wird, am Leben zu bleiben. Andernfalls wird er sterben. Und es gibt einen Menschen, der ihn davon abhält, diese Medizin zu bekommen. Mit Sicherheit wird dieser Mensch böse genannt. Ebenso ist es mit uns. Wenn der Mensch Kenntnis davon erlangt, dass es uns nur durch das Verlangen zu geben möglich ist, mit dem spirituellen Leben belohnt zu werden, und dass dies der Ort ist, wo wahres Vergnügen und wahre Genuss zu finden ist, wie sollten wir ihn dann betrachten? Denn dieser Wille zu empfangen hindert uns daran, wahres Vergnügen zu empfangen. Natürlich müssen wir ihn als Todesengel ansehen, denn er ist der Grund dafür, dass wir nicht mit dem Leben belohnt werden. Und wenn der Mensch begreift, dass er Empfänger ist und das Böse in uns ist und er Israel sein will, das bedeutet, dass er keinen Götzendienst leisten will, welcher der böse Trieb im Körper des Menschen ist, und er Reue darüber empfindet, dass er die ganze Zeit über Götzendienst geleistet hat. Und er wünscht, ein Diener des Schöpfers zu sein. Was sollte er tun, wenn er in die Herrschaft des bösen Triebs verlassen will? Darauf antworten unsere Weisen. So sprach der Schöpfer zu Israel. Meine Söhne, ich habe den bösen Trieb erschaffen und ich habe für ihn das Gewürz der Tora erschaffen. Und wenn ihr euch mit der Tora beschäftigt, so werdet ihr nicht in seine Hand gegeben werden, wie geschrieben steht, wenn du es gut machst, wird es nicht aufgehoben werden. Und wenn ihr euch nicht mit der Tora beschäftigt, werdet ihr in seine Hand gegeben werden, wie geschrieben steht, die Sünde hockt vor der Tür. Das bedeutet, dass nur die Beschäftigung mit der Tora uns hilft, aus der Herrschaft des bösen Triebs herauszukommen und in die Gdusha einzutreten. Und daraus folgt, dass jedem, der sich mit der Tora beschäftigt, wenn wir von der Arbeit sprechen, der Zweck klar sein muss, dem dazu bringt, sich mit der Tora zu beschäftigen. Denn es gibt zwei einander entgegengesetzte Dinge in der Tora, wie unsere Weisen sagten. Rabbi Joshua ben Levi sagte, warum steht geschrieben, und dies ist das Gesetz des Moses Festlegte. Wenn er sich als würdig erweist, wird er zu einem Elixier des Lebens. Wenn er sich nicht als würdig erweist, wird sie zur Todesdroge für ihn. Daher sollte der Mensch sehen, wenn er sich mit der Tora beschäftigt, dass die Tora ihn nicht zum Tode bringt. Doch es ist schwierig zu verstehen, wie es eine solche Distanz zwischen würdig und nicht würdig geben kann, sodass sie sogar sagten, dass wenn er sich mit der Beschäftigung mit der Tora als nicht würdig erweist, sie zu Todesdroge für ihn wird. Wäre es nicht genug, dass er sich als nicht würdig erweist? Also warum ist er schlimmer dran als jener, der sich überhaupt nicht mit der Tora beschäftigt? Also ein Mensch, der sich nicht mit der Tora beschäftigt hat, keine Todesdroge. Aber jener, der sich mit der Tora beschäftigt, erlangt für seine Arbeit den Tod. Kann es so etwas geben? Diese Frage wird in der Einführung in das Studium der Zenz für Rott vorgestellt. Allerdings bedürfen ihre Worte der Erklärung, wie und wodurch die heilige Tora zur Todesdroge für ihn wird. Nicht nur, dass seine Arbeit umsonst ist und er keinen Nutzen aus seiner Arbeit und Anstrengung zieht, sondern die Tora und die Arbeit selbst verwandeln sich in eine Todesdroge für ihn. Dies ist in der Tat äußerst verwunderlich. Daher steht in der Einführung in das Studium der Zenz für Rot, der Schöpfer verhüllt sich in der Tora. Denn hinsichtlich der Leiden und Torturen, die in der Phase der Verhüllung des Angesichts erfahren werden, unterscheiden sich der Menschen, der gegen die Tora und Mitzvot verstößt und sich wenig mit ihnen beschäftigt, und einem, der seine Bemühungen in der Tora und den guten Taten vermehrt, die erste von ihnen ist er darauf vorbereitet, seinen Herrn zu rechtfertigen, das heißt zu beschließen, dass diese Leiden zu ihm aufgrund der Verstöße und des geringen Eifers in der Tora seinerseits kamen. Dem Zweiten fällt es dagegen viel schwerer, seinen Herrn zu rechtfertigen. Und so verhält es sich auch mit uns. Denn wenn er das Ziel vor seine Augen stellt, dass nämlich der Hörer sein Geschöpfen Gutes erweist, braucht er, um die Scham zu meiden, Gefäße des Gebens. Und da wir mit dem Willen zu empfangen geboren sind, der als fremder Gott betrachtet wird, und dem wir sogar über den Verstand dienen, der uns versklavt und dessen Herrschaft wir nicht verlassen können, glauben wir an unsere Weisen, die sagten, der Schöpfer sagte, ich habe den bösen Trieb erschaffen, ich habe die Tora als Gewürz erschaffen. Und dies ist der Grund, der den Menschen dazu veranlasst, sich mit der Tora zu beschäftigen. Und dann bringt die Tora ihm Leben. Mit anderen Worten, kommt er mittels der Tora aus dem Herrschaftsbereich des bösen Triebs heraus und wird zum Diener des Schöpfers, sodass seine ganze Absicht darin besteht, seinem Erschaffer Freude zu bereiten, und er wird mit Dvekut an den Schöpfer belohnt. Das heißt, dass er an das Leben der Leben angebunden sein wird. Und nur in diesem Zustand, wenn der Mensch über dieses Ziel lernt, wird die Tora für ihn zum Elixier des Lebens, da er durch die Tora mit dem Leben belohnt wird. Aber wenn er sich nicht aus diesem Grund mit der Tora beschäftigt, wird der Wille zu empfangen starken und an Kraft gewinnen und in unter seiner Kontrolle halten. Schöpfer zu dienen. Umgekehrt, vom Schöpfer wollen, dass er ihn diene, alles, was ihrem Empfänger fällt, sollte der Schöpfer erfüllen. Daraus folgt, dass sie jeden entgegengesetzt arbeiten, die durch die Beschäftigung mit der Tora mit Leben belohnt werden wollen. Somit verstehen wir, warum Rabbi Ami sagt, die Tora sollte nicht Götzendiener gegeben werden. Bezogen auf den Menschen selbst bedeutet das, dass er sich im Zustand eines Götzendieners befindet. Und es ist verboten, weil es sinnlos ist, denn wir lernen in der Arbeit, dass wir die Tora studieren sollten, um aus dem Herrschaftsbereich des bösen Triebs herauszukommen. Wenn er sich aber nicht von der Versklavung durch den bösen Trieb befreien will, wozu braucht er dann die Tora? Daraus folgt, dass es sinnlos wäre, wenn man ihm die Tora gebe. Es ist schade um die Bemühungen dessen, der sie ihn lernen will. Rabbi Yohanan jedoch fügt den Worten Rabbi Amis hinzu. Nicht nur, dass es sinnlos ist, vielmehr wird einem Götzendiener, der sich mit der Tora beschäftigt, Schaden zugefügt. Er riskiert seine Seele, denn bei Götzendienern, die Tora nicht mit dem Ziel studieren, den Herrschaftsbereich des bösen Triebs zu verlassen, sondern unter seiner Kontrolle bleiben und ihm mit Herz und Seele dienen wollen, wird dies Götzendienst genannt. Und darüber steht geschrieben, ein fremder Gott im Körper des Menschen. Folglich nimmt er für sich die Todesdroge. Deshalb sagt Rabbi Yochanan, ein Götzendiener, der sich mit der Tora beschäftigt, muss sterben. Das bedeutet, dass er seine Seele riskiert, weil die Tora eine Todesdroge für ihn sein wird.
Wir sollten Rabbi Meirs Worte, ein Götzenanbeter, der sich mit der Tora beschäftigt, darauf beziehen, was wir oben erklärt haben. Rabbi Meir zielt darauf ab, dass ein Mensch zu dem Bewusstsein gelangen muss, dass er ein Götzendiener ist. Er muss erkennen, dass er seit dem Tage seiner Geburt einem Götzen dient, einem fremden Gott, dem bösen Trieb, welcher sich im Inneren des Menschen befindet. Er sieht jetzt, wie sehr er sich in der Versklavung befindet und dass er keine Kraft hat, sich seinem Wort zu widersetzen. Und selbst wenn er oft mit seinem Verstand und seiner Vernunft begreift, dass es sich nicht lohnt, ihm zu dienen, sondern der böse Trieb im Gegenteil der Heiligkeit dienen sollte, besiegt er seine Vernunft und dient ihm, als verstünde er, dass es sich lohnt, ihm zu dienen. Und wenn ein Mensch dies realisiert und sieht, dass es keine Macht in der Welt gibt, die ihm helfen könnte, und erkennt, dass er verloren ist und auf ewig vom Leben abgetrennt sein wird, befindet er sich in die Bösen, in ihrem Leben werden als Tod bezeichnet. Und um sich selbst vor dem Tod zu retten, gelangt er in diesem Zustand zum Glauben an die Worte unserer Weisen. Sie sagten, dies sagte der Schöpfer zu Israel, meine Söhne, ich habe den bösen Trieb geschaffen und ich habe für ihn die Tora als Gewürz geschaffen. Wenn ihr euch mit der Tora beschäftigt, werdet ihr nicht in seine Hand gegeben werden. Über diese Worte von Götzendiener sagte Rabbi Meir, dass er wieder Hohepriester sei. Und er erbringt als Beweis, dass es geschrieben steht, wenn ein Mensch sie tut, wird er durch sie leben. Wenn sich also jemand mit der Tora befasst, um durch sie zu leben, mit dem Leben belohnt zu werden und kein Böser zu sein, also ein Götzendiener, der ein fremder Gott im Körper des Menschen ist, und seine einzige Absicht besteht darin, mit dem Leben belohnt zu werden, dann gilt folgender Satz für ihn, wenn ein Mensch sie tut, wird er durch sie leben. Denn wenn er sich mit der Tora befasst, wird er wie der Hohepriester sein und nicht einfach nur wie ein Priester, sondern er wird ein Priester sein, der die Eigenschaft von Chesed erwirbt, welcher ein Priester genannt wird. Und in der Folge wird er mit den Gefäßen des Gebens und auch mit der Gadlut belohnt. Und deswegen sagt er, dass er wie der hohe Priester ist. Entsprechend sollten wir uns hinterfragen, warum Rabbi Meir gesagt hat, sogar ein Götzen an Götzendiener, wie wir erklärt haben, ist das Gegenteil der Fall, weil ein Götzendiener würdig ist, wie der hohe Priester zu sein. Wir können erklären und sagen, dass das Wort sogar bedeutet, dass es sogar für einen Menschen gilt, der erkennt, dass er wahrhaftig ein Götzendiener ist und bislang nichts in seinem Leben erreicht hat, sondern nur seinem bösen Trieb diente. Das heißt, dass all seine Gedanken und Verlangen ausschließlich zugunsten des Empfängers waren. Und er hat den Pfad der Wahrheit nicht einmal berührt. Er hatte nämlich die Möglichkeit, an den Schöpfer über den Verstand zu glauben, doch nur entsprechend dem, was der Verstand des Empfängers ihm erlaubte zu sehen, dass er ihm gerade dadurch, dass er für ihn arbeitet, Treibstoff für die Beschäftigung mit der Torah und den Mitzvot gegeben wird. Zu solch einem Menschen kommt Rabbi Meir und sagt, bereue nicht diese Niedrigkeit. Vielmehr sollst du glauben, dass sogar wenn du zu solch einem Abstieg gelangt bist, der Schöpfer dir immer noch helfen kann, das Exil zu verlassen, unter dessen Herrschaft du die ganze Zeit über warst. Daher ist der Grund das Gegenteil. Die Bedeutung seiner Worte ist, sogar die Welt stimmt dem zu. Jedoch, in Wahrheit besteht nur jetzt die Notwendigkeit für die Torah. Nur jetzt hast du die richtigen Gefäße, das heißt, ein wahres Bedürfnis, dass der Schöpfer dir helfen möge, weil du zum Punkt der Wahrheit gekommen bist, wie unsere Weisen sagten, der Trieb des Menschen besiegt ihn jeden Tag. Und wäre nicht der Schöpfer, er würde ihn nicht überwinden. Nun sieht der Mensch die Wahrheit, dass er wirklich auf die Hilfe des Schöpfers angewiesen ist. Zunächst werden wir erklären, wie der Zohar die Unterscheidung von Jakob interpretiert. Er sagt erstens Vak, zweitens weibliche, drittens Din und viertens eine offenbarte Stufe, welche die niedere Stufe darstellt, die wörtliche. Die Ordnung der Arbeit, die der Mensch beginnen muss, um zum Ziel zu gelangen, besteht darin, den Zustand zu kennen, in dem er sich in der Arbeit für den Schöpfer befindet. Was das angestrebte Ziel ist, mit anderen Worten, was ist die Vollkommenheit, die ein Mensch erreichen muss? Der erste Zustand besteht für einen Menschen darin, dass er erkennt, dass er ein Götzenanbeter ist, was Götzendiener genannt wird. Dies ist der böse Trieb, der im Menschen des Körpers existiert. Er wird als fremder Gott oder fremdartiger Gott bezeichnet. Und dies dient dazu, seinen Zustand zu klären, in welchem er sich tatsächlich in einem Zustand des Götzendienstes befindet. Aber ein Mensch muss sich sehr anstrengen, um die Wahrheit zu sehen, weil es unmöglich ist, außer durch die Torah und die Arbeit zur Wahrheit zu gelangen. Wie unsere Weisen sagten, von Lo Lishma kommt man zu Lishma. Und im Zustand von Lo Lishma, wenn der Mensch sich in der Torah und der Arbeit anstrengt, entspricht es seiner menschlichen Natur, die Leute in seiner Umgebung zu betrachten, und er sieht, dass es keine anderen Menschen wie ihn gibt, die so viele Stunden für die Arbeit für den Schöpfer aufwenden. Und dann fühlt er, dass er sich den anderen überlegt, dass er den anderen überlegen ist, was dazu führt, dass er das Ziel vergisst, dass es nämlich darum geht, Lishma zu erreichen. Denn die Leute von außen haben ihn dazu veranlasst, Vollkommenheit zu spüren. Und deswegen spürt er nicht, dass ihm das Hauptziel fehlt, nämlich Lishma zu erreichen. Vor allem, wenn man ihn dafür achtet, dass er ein Diener des Schöpfers ist. Und in der Tat flößen ihm all die Leute, die ihn achten, ihre Sichtweise ein, so dass er glaubt, dass sie über ihn denken, dass er ein Mensch voller Vorzüge ohne jeglichen Fehler ist. Wie kann dann ein Mensch über sich selbst sagen, dass er sich im Zustand eines Götzenanbeters befindet und der noch nicht beschnitten ist? Folglich hat seine Anheftung an die Massen, das heißt, deren Anheftung an seine Torah und Arbeit ihm Vollkommenheit beschert. Und in der Arbeit heißt das Festhalten an den Äußeren. Und was verliert er durch ihr Festhalten? Das Festhalten ist der Grund dafür, dass er seinen wahren Zustand nicht sehen kann und er sich immer noch in einem Zustand der Götzenanbetung befindet und nach Ratschlägen sucht, wie er den Herrschaftsbereich des Bösen verlassen kann. Der zweite Zustand eines Menschen folgt, nachdem er sich selbst beschneidet. Beschneidung bedeutet, dass er sich die Vorhaut abschneidet. Die Vorhaut stellt die drei unteren Klipot dar, die als stürmischer Wind, große Wolke und flammendes Feuer bezeichnet werden und aus welchen der Wille zu empfangen entspringt. Aber es liegt nicht in der Macht des Menschen, diese Vorhaut abzuschneiden. Baal HaSulam sagte darüber, dass der Schöpfer helfen muss, so dass der Mensch die Vorhaut abschneiden kann. Darüber steht geschrieben, und schloss einen Bund mit ihm. Mit ihm bedeutet, dass der Schöpfer ihm half, aber der Mensch muss beginnen. Wenn er sich selbst nicht beschneiden kann, was hat es dann auf sich, dass ein Mensch die Arbeit beginnen sollte, wenn er sie doch nicht beenden kann? Und es scheint, als sei seine Arbeit umsonst. Jedoch ist bekannt, dass es kein Licht ohne ein Gefäß gibt, ohne ein Kli. Und ein Kli wird Mangel genannt. Da es dort, wo es keinen Mangel gibt, dort gibt es auch keine Füllung. Und so bezieht sich der Mensch und muss beginnen. Der Mensch muss beginnen. Das bezieht sich auf den Mangel. Das bedeutet nicht, dass ein Mensch mit der Erfüllung beginnen sollte. Vielmehr geht es darum, wenn wir beginnen sagen, dass der Mensch ein Bedürfnis und einen Mangel hat. Und anschließend kommt der Schöpfer und gewährt die Füllung dieses Mangels. Das wird und schloss einen Bund mit ihm genannt, was bedeutet, dass der Schöpfer ihm hilft. Und dies wird auch als die rechte Linie betrachtet, was bedeutet, der Vater gibt das Weiße, wie es im Talmud Esas Firot erklärt wird. Wenn das höhere Licht scheint, das heißt auch Chochmah, genannt aber Vater, kann man die Wahrheit sehen, dass die Vorhaut, der Wille zu empfangen, die schlechte Sache ist. Nur dann gelangt man zu dem Bewusstsein, dass man die Selbstliebe ablegen sollte. Dies ist die Hilfe, die ein Mensch vom Schöpfer bekommt. Er gelangt zu der Erkenntnis des Bösen. Daher kann ein Mensch, bevor er zu der Entscheidung gelangt, dass es sich nicht lohnt, dem Empfänger zu dienen, nicht die Gefäße des Gebens nutzen, da das eine dem anderen widerspricht. Deswegen muss der Mensch sich selbst beschneiden und dann kann er das Verlangen, um zu geben, auf sich nehmen. Daraus folgt, dass die Entfernung der Vorhaut durch die Hilfe von oben kommt. Mit anderen Worten, sieht er gerade dann, wenn das höhere Licht scheint, seine Niedrigkeit und dass er aufgrund der Ungleichheit der Form nichts empfangen kann. Und das wird in den Welten der Vater gibt das Weiße genannt. Und nachdem er zur Erkenntnis des Bösen gelangt ist, kommt eine zweite Korrektur. Er beginnt zu arbeiten, um zu geben. Aber auch dies erfordert Hilfe von oben. Dies wird seine Mutter gibt das Rote genannt. Und im Talmud Esas Firot interpretiert er, dass sich dies auf das Verlangen zu geben bezieht. Somit werden sowohl die Annullierung des Willens zu empfangen, als auch die Kraft, die Handlung des Gebens auszuführen kann, von dem Höheren gegeben. Mit anderen Worten, kommt die Hilfe von oben. Und das wirft die Frage auf, was gibt der Untere? Es heißt, dass der Untere beginnen muss. Womit beginnt er? Damit der Schöpfer ihm später die nötige Hilfe gibt? Fragezeichen. Und wie gesagt wurde, ist alles, was der Untere dem Schöpfer geben kann, nur der Mangel, so dass der Schöpfer einen Ort hat, den er erfüllen kann. Also muss jener, der ein Diener des Schöpfers und kein Götzenanbeter sein will, zu der Erkenntnis seiner Niedrigkeit gelangen. Und in dem Maße, in dem er diese fühlt, entsteht bei ihm nach und nach ein Schmerz, da er tatsächlich wie ein Tier in Selbstliebe versunken ist und in keiner Weise dem Aspekt Mensch angehört. Und obwohl ein Mensch manchmal seine Niedrigkeit erkennt, ist es ihm egal, dass er in Selbstliebe versunken ist. Er fühlt seine Niedrigkeit nicht in dem Grad, dass er erkennen könnte, dass ihn nur der Schöpfer aus diesem Zustand befreien kann. Und dann sollte der Mensch zu sich selbst sagen, ich habe keinerlei Begeisterung, ich bin wie ein Tier und mache nur Tierisches. Und meine einzige Sorge in diesem Zustand gilt meine Bitte an den Schöpfer, mich mehr Geschmack an körperlichen Genüssen empfinden zu lassen. Und davon abgesehen fühle ich keinerlei Verlangen. Nun sollte ein Mensch erkennen, dass er sich in einem Zustand mangelnden Bewusstseins befindet. Und wenn er den Schöpfer nicht um Hilfe bitten kann, gibt es nur einen einzigen Ratschlag für ihn, sich an Menschen anzuschließen, von denen er glaubt, dass sie über die Empfindung des Mangels verfügen, sich in Niedrigkeit befinden und den Schöpfer darum bitten, sie aus der Not in einem Zustand der Erleichterung zu ziehen und von der Dunkelheit ins Licht, dass sie sie annähern möge, obwohl sie noch nicht errettet wurden. Dann sollte er sagen, natürlich haben sie noch nicht ihr Kli des Mangels vervollständigt, das als Notwendigkeit aus diesem Exil befreit zu werden bezeichnet wird. Doch wahrscheinlich haben sie bereits die größte Strecke auf dem Wege, die wahre Notwendigkeit zu fühlen, zurückgelegt. Und durch sie kann auch er ihr Gefühl erlangen, sodass auch er Schmerz darüber empfinden wird, dass er sich in der Niedrigkeit befindet. Man kann jedoch den Einfluss der Gesellschaft nur erhalten, wenn man mit ihr verbunden ist und sie schätzt. Nur im Ausmaß der Wertschätzung kann man ohne Mühe den Einfluss erlangen, einfach dadurch, dass man mit der Gesellschaft verbunden ist, mit der Gruppe. Daher sage ich dem Hause Jakobs, sagen, komm von Din, und sage den Kindern Israels, komm von Rachamim. Und Rashi interpretiert den Satz, daher sollst du zu dem Hause Jakobs sagen folgendermaßen. Der Name Mekhilta sind die Frauen, sage ihnen mit sanfter Rede und sage den Kindern Israels, den Männlichen, die Worte sind hart wie Sehnen. Wie sollten die Worte, sage den Frauen mit sanfter Rede, andeuten? Es wurde oben erwähnt, dass die Weiblichen jene sind, die abgesehen von den reinen Kelim über wenig Überwindungskraft verfügen. Und dies wird sanft genannt. Was bedeutet, dass es sanft und nicht so schwierig ist, die Gefäße des Gebens zu überwinden? Aber die Gefäße des Empfangens sind sehr schwer zu überwinden. Deshalb wurde jenen Menschen, die sich im Zustand männlich befinden und die Überwindungskraft besitzen, Arbeit mit Dingen gegeben, die so hart wie Sehnen sind, was sich auf die Gefäße des Gebens bezieht. Aber warum heißt es im Zohar, dass die Männer Rachamim sind? Vielmehr sagt er, so hart wie Sehnen. Und hart bedeutet Din, nicht Rachamim. Und wir interpretieren, dass das Männliche über die Kraft verfügt, auch die Gefäße des Empfangens zu bewältigen, welche schwierig zu überwinden sind. Und wenn man die Gefäße des Empfangens überwindet, die als Midat Adin bezeichnet werden, die über sie herrschen, ist an diesem Ort auch Rachamim und dort und nicht Din. Aber bei den Weiblichen, das keine Kraft besitzt, die Gefäße des Empfangens zu überwinden, herrscht Midat Adin. Und es ist verboten, Gebrauch von ihnen zu machen. Viertens. Eine verborgene und hohe Stufe bezeichnet als die Geheimnisse der Tora. Verborgen bedeutet, dass sogar vor einem Menschen, der sich beschnitten hat und des Wörtlichen würdig wurde und der nun als einfacher Jude gilt, da er zu einem Zustand gelangte, in dem er keinen Götzendienst mehr leistet, sondern dem Schöpfer dient. Das Licht Hochma, das sich über den Gefäßen des Empfangens offenbart, immer noch verborgen ist. Jedoch offenbart sich über den Kelim eines Menschen, welcher der höchsten Unterscheidung würdig wurde, männlich ist und über die Kraft verfügt, auch die Geheimnisse des Empfangens zu überwinden. Die Gefäße des Empfangens. Das Licht von Chochma, das Geheimnisse der Tora genannt wird. Und deswegen sagt der Zohar und sage den Kindern Israels, das bedeutet, zeige Chochma und sprich im Geiste von Chochma, weil Sagen auf Chochma hinweist. So wie geschrieben steht, und er wird ihnen seinen Bund sagen. Wenn man daher sagt, dass es verboten ist, Götzendienern die Tora beizubringen, sollte dies in unserer Arbeit folgendem Maße interpretiert werden. Es ist unmöglich, Götzenanbieter in der Tora zu unterrichten, so wie Bala Sulam über die Angelegenheiten der Arbeit schrieb. Verboten bedeutet, es ist nicht möglich. Doch nach der Beschneidung gibt es zwei Stufen, eine höhere und eine niedrigere, was wörtlich und verborgen bedeutet. Was wörtlich und verboten bedeutet.
Somit lernen wir ausgewählte Auszüge zu den Quellen, aus den Quellen, sich über den Verstand erheben, Vorbereitung auf den Weltkongress der Kabbalah, sich über den Verstand erheben. Im ersten Ausschnitt sagt Rabash, man muss über den Verstand glauben und sich vorstellen, als wäre man bereits mit dem Glauben an den Schöpfer belohnt worden, der in den Organen zu spüren ist. Und er sieht und fühlt, dass der Schöpfer die ganze Welt als der Gute führt, der Gutes tut. Und obwohl er innerhalb des Verstandes das Gegenteil sieht, soll er dennoch über den Verstand arbeiten und es soll sich ihm so offenbaren, als könne er in seinen Organen bereits spüren, dass es tatsächlich so ist, dass der Schöpfer die Welt als der Gute führt, der Gutes tut. Und hier erlangt er die Bedeutung des Ziels. Und von hier aus leitet er das Leben ab. Das heißt, die Freude darüber, dem Schöpfer nahe zu sein. Und dann kann der Mensch sagen, dass der Schöpfer gut ist und Gutes tut.
Gut. Weiter.
Zweiter Ausschnitt. Weil es zu lang schreibt, sagt, tatsächlich muss der Mensch seine Herrschaft vor der Herrschaft des Schöpfers annullieren und sagen, dass er nicht für sich selbst leben möchte. Und dass der einzige Grund, warum er existieren will, jener ist, um dem Schöpfer Zufriedenheit zu bereiten. dadurch annullierte, also der Mensch seine eigene Herrschaft, seinen eigenen Herrschaftsbereich vollkommen auf, und dann findet er sich in einem einzigen Herrschaftsbereich vor, und zwar der des Schöpfers. Erst dann kann der Mensch die Wahrheit sehen, wie der Schöpfer die Welt im Aspekt von Gut und Gutes tuend lenkt. Solange man jedoch unter mehreren Herrschaften steht, also wenn man immer noch sowohl zwei Herrschaftenbereichen hat, im Verstand als auch im Herzen zwei Wünsche trägt, ist man unfähig, die Wahrheit zu sehen. Stattdessen soll der Mensch über den Verstand gehen und sagen, sie haben Augen, doch sie sehen nicht, doch sie sehen die Wahrheit nicht.
Wer kann uns helfen, zu verstehen, was hier passiert? Warum? Wenn er doch eine bestimmte Handlung ausführt, wird ihm empfohlen, dass er im Glauben über den Verstand geht und sich auf den Schöpfer auf eine andere Art und Weise bezieht. Warum ist das so wichtig? Warum kann er auf einmal sehen, dass alles wie im Gegenteil sich zeigt? Plötzlich kann er die wahre Welt sehen und vorher konnte er das nicht. Bitteschön.
Was geschieht, ist, dass der Mensch seinen Lebenszweck verändert, anstelle sich selbst auszufühlen, will er am Schöpfer angehaftet sein. Und dann, wenn er sich selbst quasi annulliert, wie ihm ist, im Zitat steht, und er es schafft, sich am Schöpfer anzuhaften, dann sagt er, dass der Schöpfer gut und gutes Tun ist.
Ja, einverstanden. Selbst wenn er kein von jemandem. Bitte, Dudi.
Darf ich eine Frage stellen?
Worüber?
Zu diesem Thema über den Verstand.
Bitte, frag.
Worin hilft der Zinner einem Menschen dabei, sich über den Verstand zu erheben? Worin steckt die Kraft des Sinners, ihm aus dem, ihm über den Verstand zu erheben?
Das sollte eine Frage für dich sein und für euch, nicht für mich. Worin kann der Zehner eines Menschen die Stufe erlangen, die über den Verstand ist? Wie kann er dorthin gelangen? Bitte? Wer kann das beantworten?
Auch gestern, auch im Artikel, den wir gelesen haben, hat er eine Aufteilung gemacht. Er sagt, wenn der Mensch zu Gänze abgekoppelt ist, losgelöst ist, kann nur die Wichtigkeit seitens der Gemeinschaft dabei helfen, aufzusteigen.
Ja.
Und uns über den Verstand zu erheben, dazu bedarf es Wichtigkeit, da der Schöpfer vor uns verborgen ist.
Zwischen dem irdischen Leben und der Spiritualität gibt es einen Übergang. Er könnte also in das irdische Leben verhaftet bleiben oder in die Spiritualität gelangen. Das ist die Chance der Gemeinschaft. Also wenn wir uns verbinden mit der Gemeinschaft und bereit sind, sie zu nutzen. Aber es tut mir leid, dass ich das so sage, so ausdrücke, also wirklich zum Nutzen, damit wir aus dieser Welt in die kommende Welt aufsteigen. Und zwar indem wir uns an die Gemeinschaft festhalten, auf alle erdenkliche Art und Weise, die irdisch ist, aber auch spirituell. Und dann haben wir eine Auswahl von Möglichkeiten, von Mitteln, die wir nutzen können, von Werkzeugen, die wir ausführen können. Und deshalb besonders durch Ja, bitte.
Wenn ich eine zusätzliche Frage dazu stellen darf, was wird die Kraft des Sinnes verändern können, den Menschen über den Verstand hinauszuheben, zur Kraft einer ganzen Gemeinschaft des Weltlichs, beim Kongress zum Beispiel?
Es gibt keinen Unterschied. Es gibt einen Unterschied in der Intensität, dass das gesamte Weltkli verbunden ist, sodass eine größere Intensität in allem gibt.
Welche Kräfte kann ein Mensch beim Kongress absorbieren, um über den Verstand aufzusteigen? Im Unterschied zur Arbeit im Zehner, was kann er von dort rausholen?
Zunächst einmal verbindet er sich mit dem Gefäß. Sehr viel kraftvoller. Und dann hängt es von ihm ab. Je mehr er sich aktivieren kann und das Gefäß und sich und beides miteinander verbinden kann, und auf diese Art und Weise kann er sich erheben. Entweder sitzt du in diesem Citroën-Auto, das ist dieser alte Citroën, das war die zweite Fahrgäste, die man in Deutschland
hat. Dacia.
Und es war wirklich ein nettes Auto. Oder man sitzt eben in einem Mercedes. Also ein wirklich modernes Auto, es gibt einfach einen Unterschied. Aber für einen Kabbalisten ist es nicht so wichtig, dieser Unterschied. Die Hauptsache ist für ihn, einfach darin zu sein und die Mittel und die Werkzeuge zu nutzen.
Was ist hier vom Menschen abhängig?
Alles hängt vom Menschen ab. Entweder annulliert er sich gegenüber diesen Werkzeugen, gegenüber diesen Mitteln, und dann hängt es davon ab, welche Mittel er nutzt und welche das sind.
Jetzt können wir auf demselben Fortbewegungsmittel, Fahrzeug sein, dem modernen, schnellen Auto. Jetzt können wir auch Kräfte vom Weltli absorbieren. Dazu brauchen wir keinen Kongress. Was unterscheidet den jetzigen Unterricht, wo wir mit dem ganzen Weltli auch zusammen sind, zu einem Weltkongress? Worin steht der Unterschied?
In einem Kongress sind die Gefäße wesentlich stärker und kraftvoller. Ihr könnt euch verbinden, und zwar euer Fahrzeug, statt einer Ente oder Citroën oder eben in einen Mercedes einsteigen.
Warum kann ich das jetzt nicht tun? Was fehlt mir jetzt, um mich zu verbinden?
Das hängt davon ab, wovor du dich annullierst.
Meine Frage ist in Bezug zur Zeit, zum Status, zum Zustand. Worum stellt sich der Zustand jetzt zum Zustand in einem Kongress? Wo kann man mehr herausziehen, absorbieren?
Die Tatsache, dass sich Freunde versammeln in einem Platz, sie wollen zusammen sein und sie wollen wirklich wahrhaft miteinander verbunden sein, durch das Irdische hin zur Spiritualität, das macht eine Intensität aus.
In eineinhalb Wochen werden wir alle gemeinsam beim Kongress sein, das ganze Weltkli. Ja. Was können wir alle gemeinsam, das Weltkli vom Lebuch, aus diesem Kongress herausholen? Welchen spirituellen Sprung müssen wir nach vorne machen?
Dass wir all das nehmen, all die Gedanken, all die Verlangen, all die Ziele von unseren Freunden, zusammen mit ihrer Innerlichkeit, die da ist, und dann erheben wir es zu diesem Ziel und verbinden uns miteinander als ein Gefäß, ein Kli, und wir können das alle genießen, dieses Achab, dieses Gefäß, dass je mehr wir unsere Gefäße erheben und uns erheben wollen und sie verbinden wollen, da arbeiten wir tatsächlich an Galgalta hinein, indem wir diese Gefäße miteinander verbinden und dann erheben wir sie höher. Und so verbinden wir uns zum Licht.
Was heißt es, die Stufe des Glaubens über den Verstand hinaus zu erlangen? Die Bedeutung dessen.
Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Zu erlangen. Die Zuversicht zu erlangen, dass der Glaube, die Stufe des Glaubens, wichtiger ist als die Erlangung selbst.
Das hört sich, als wäre es für das Ego, für den Willen zu fangen, etwas sehr, sehr, es würde sich sehr lohnend sein, sich auszahlen.
Ich weiß nicht, ob das wert ist, für den Willen zu empfangen. Nicht bevor der Übergang stattgefunden hat. Wenn der Wille zu empfangen verstehen würde, dass es etwas gewinnt, indem es die Gefäße ändert. Aber der Wille zu empfangen kann das nicht sehen. Deshalb lässt er uns nur diese Stufe erlangen, indem wir geben. Wenn wir uns davon trennen, von den Gefäßen des Empfangens hin zu den Gefäßen des Gebens.
Wir, die Freunde, müssten einander Zuversicht geben, dass es sogar ein Rewak, eine profitable Sache ist, sich über den Verstand hinaus zu erheben.
Gut, die Belohnung, der Profit hängt davon ab. Es ist natürlich kein irdischer Profit. Es ist nicht in demselben Gefäß, im selben Unterscheidung, in derselben Vorbereitung, in demselben Verständnis, was wir haben. Es ist eben nicht derselbe Profit. Es ist ein Profit, indem wir die Kraft des Gebens erlangen. Zum Beispiel in unserer Welt gibt es eine Kraft des Gebens. Sie steht hinter all den Ereignissen, allen Handlungen. Und wir wollen dies entdecken. Aber dafür müssen wir uns ändern. Und wir müssen es fühlen, damit wir es anziehen, damit wir es, es ist ja hinter all diesen Versatzstücken, aus denen die Welt gebaut ist. Aber wie werden wir uns mit ihnen verbinden, mit dem, was dahinter steht?
Na geht. Dass der Glaube ist die Verbindung zu einer Kraft.
Lass es uns so sagen.
Ja, Raf, Sie haben davon gesprochen, dass es eine Mittelstufe gibt zwischen der physischen Welt und der spirituellen Welt, welche die Gemeinschaft darstellt, diese mittlere Stufe.
Ja.
Das ist eine sehr wichtige Sache, die notwendig ist, um sich weiterzuentwickeln. Trotzdem, die Wichtigkeit und die Größe, die man von der Gemeinschaft empfängt, kann es sein, dass es das nicht in Richtung des Gebens gerichtet ist? Kann man davon abfallen? Oder wie ist das?
Ich verstehe deine Beschreibung nicht.
Wenn ich die Größe der Freunde genieße oder die Größe des Schöpfers genieße,
ja, es könnte egoistisch sein.
Genau. Wie kann man diese Kraft zum Altruismus hin ausnützen und nicht zur egoistischen, in die egoistische Richtung nützen? Besonders beim Kongress, wenn wir solche Kräfte absorbieren und erhalten, wie kann man all diese Kräfte der Gemeinschaft in einer solchen Weise nützen, dass sie wirklich uns jenes gebende Ergebnis hervorbringen?
Nur unter der Bedingung, dass du mit ihnen sprichst, dass du sie erwächst, dass sie bereit sind, durch eine spirituelle Erhebung zu gehen und dann zusammen einfach eine Arbeit zu leisten.
Und die Vorbereitung eines Menschen, worauf soll sich der Mensch ausrichten, sobald er diese Wichtigkeit bekommt? Also was soll jeder Einzelne tun, sobald er die spirituelle Wichtigkeit von der Gemeinschaft erhält?
Wenn ein Mensch eine bestimmte Art und Weise hat, sich die Spiritualität vorzustellen, dann weiß er, dass er eine Möglichkeit hat. Und auf diese Weise verbindet er sich genau damit, mit dieser Vorstellung, mit dieser spirituellen Einfluss.
Okay, dieser spirituelle Einfluss noch einmal. Was kann einen Menschen Gewissheit bereiten, dass er nicht abfällt?
Nichts.
Okay, nichts. Okay, dann was soll er tun? Nur voranschreiten, mit den Freunden?
Einfach sich zu verbinden, noch mehr Freunde anzuziehen, zusammenzubringen und zu einem Bündel zu machen, damit sie zusammen aufsteigen können und damit sie von einer Stufe zur nächsten aufsteigen können. Und dann wird es natürlich immer schwieriger dabei.
Im zweiten Zitat, im ersten Satz wird geschrieben, der Mensch soll seinen Herrschaftsbereich vor dem Herrschaftsbereich des Schöpfers annullieren, also aufheben. Die Empfindung ist, dass du so nicht in der Lage bist.
Ja.
Soll man an dem Punkt festhalten oder nicht?
Nein, du kannst es nicht. Aber es ist ein anderes. Du musst einfach voranschreiten, weitergehen. Und dann wirst du zu einem Punkt gelangen, wo du einen Übergang findest von deiner Wahrnehmung in dir zu einer spirituellen Wahrnehmung. Und dann wirst du in der Lage sein, einen Sprung zu machen auf diesen Zug, der dort dich hinbringt.
Wenn du einen ersten Schritt machen musst und du siehst, dass du nicht in der Lage bist, diesen Schritt zu wagen,
zum jetzigen Zeitpunkt,
so ist die Frage, soll man an diesem Punkt festhalten, dass man nicht in der Lage ist, diesen Schritt zu wagen?
Ja.
Soll man Erbarmen erwarten?
Rachamim, Barmherzigkeit, ist eine Bedingung des Schöpfers. Sie kommt als eine Antwort zu den Handlungen eines Menschen.
Es ist eine große Anstrengung hier zu leisten, wenn man nichts in Richtung der Wahrheit festhalten kannst.
Wenn du verstehst, dass du nichts hast und du immer noch Ausschau hältst, du suchst in alle Richtungen und alle Gelegenheiten, alle Möglichkeiten abcheckst. Und dann, wo könnte hier der Übergang sein? Was ist hier das Sprungbrett von einem?
Jetzt, wie kann der Mensch seine Gemeinschaft nutzen, um über den Verstand hinaus zu gelangen?
Schau, wir müssen hier scheinbar gegen den Schöpfer kämpfen, gegen die Natur, alles, was in uns ist. Und das ist der Grund, warum dieser Übergang überhaupt nicht natürlich ist. Und wo es nicht natürlich ist, da muss ich Kräfte finden, die nicht in unserer Natur existieren. Diese Kräfte sind die Kräfte zunächst mal der Gemeinschaft, von denen ich lerne, von diesen Handlungen, die nicht natürlich für uns sind. Und dadurch gelange ich, von den, zum Beginn von Lishma. Wenn ich also bereit bin, dort einzutreten, dann bin ich das, aber ich weiß nicht wie. Wie kann ich also dorthin gelangen? Da muss ich mir also das vorstellen, dass Lishma wichtiger ist als Lo-Lishma, wo du jetzt dich befindest. Also man muss da Übungen ausführen, Anstrengungen machen, Gebet erheben, um voranschreiten zu können. Und das. Nun.
Rabash sagte im Zitat, dass wir zwei Dinge wissen müssen, was in welchem Zustand sich der Mensch befindet und was das Ziel ist. Und es gibt hier eine Kluft zwischen dem Ist- und Soll-Zustand. Und dieser Chisaron, dieser Mangel, dieser Kluft, das ist die einzige Sache, die der Mensch vor dem Schöpfer aufbringen soll. Das heißt, der Mensch muss nur einen Chisaron, einen Mangel hier hervorbringen. Er hat auch geschrieben, weil die nächstkommende Stufe immer Nebel ist und nicht klar ist, wenn sie bereits klar und bewusst wäre, wer bereits dort, oder weil alles finster und unklar ist, befindet sich der Mensch in der nächsten Stufe in einem unbewussten Zustand. Man sagt, wenn man in einem unbewussten Zustand ist, ist es wichtig, sich mit Menschen zu verbinden, um von ihnen Zuversicht und Kraft zu bekommen, Mut, sich über den Glauben über den Verstand zu gehen. Ich möchte von diesem Punkt an die Frage stellen. Manchmal kommen wir zur Gruppe, zur Gemeinschaft als Konsumenten. Ich brauche Kräfte von der Gemeinschaft, ansonsten habe ich keine Kraft, mich weiterzuentwickeln. Es gibt aber noch eine weitere Sache hier. Wir sind ein Teil der Gemeinschaft, der Freunde. Wir müssen hier den Charakter dieser Gemeinschaft hier gestalten und den Freunden hier Kraft geben. Ich versuche darüber nachzudenken, was müssen wir tun, was müssen wir unter uns vereinbaren, damit unsere Gemeinschaft zur Quelle wird, welche den Freunden Kraft spendet, wenn sie es brauchen, wenn sie es notwendig haben. Welche Dinge müssen wir den Boden stampfen, besiegeln und unterschreiben, damit sie jene Fundamente, jene Säule sind, die unsere Gemeinschaft bilden, begründen. Wie kann es sein, dass wir mehr Glauben haben als Erkenntnis, mehr Vertrauen haben, dass wir über den Verstand ausgehen? Wo müssen wir investieren, um so eine Gemeinschaft zu schaffen?
Zunächst einmal müssen wir lernen, wie wir aus dem Willen zu empfangen herauskommen können und in ein Verlangen kommen, sodass wir höher und höher steigen. Dieses Verlangen ist ja nicht nur das Verlangen zu geben. Wir bauen das auf, parallel zu dem Gefäß des Willens zu empfangen. Und wir müssen wahrnehmen, dass dieses Thema, dieser Treibstoff, der uns weiterbringt. Wie können wir und womit können wir uns erheben? Wir müssen ständig in einer Gemeinschaft sein, die uns die Wichtigkeit erhebt über alles andere. Und diese Niedrigkeit des Willens zu empfangen im irdischen Leben ist niedriger als alles andere. Das müssen wir aufbauen. Und das muss klar sein. Es muss auf eine klare Art und Weise vor uns stehen, im Herzen eines Menschen. Und auf diese Art und Weise bezieht er sich auf verschiedensten Handlungen, Unterscheidungen, Werten, die, mit denen er sich beschäftigt. Und nun, es gibt noch viel mehr, aber ich weiß nicht, was ich hier noch.
Ich habe die Empfindung, dass es Freunde gibt, von denen ich diese Kraft bekomme.
Ja.
Ich aber trotzdem aber ich sage mir selbst, dass ich ihnen diese Kraft nicht zur Verfügung stelle. Wie können wir so eine Gemeinschaft schaffen, welche allen die Kraft gibt, über den Verstand hinauszugehen? Sie müssen wir diese Sache von Freunden lernen. Rabash ist ein Wegweiser, Sie sind ein Wegweiser. Es muss etwas sein, was aus der Versammlung von Freunden kommt, dass die Freunde die Kraft haben. Das existiert in ihnen. Es gibt so viele Freunde, die sowas haben. Man muss uns allen beibringen, wie wir uns mit einer Linie, an einer Linie festhalten oder anhaften.
Ja. Ohne Zweifel.
Zugegalter Venaim oder gegalter Venaim erheben, welche die Verbindung dieser Kelly miteinander ist. Ich wollte fragen, wie kann man sich mit den Verlangen, also Wünschen und Gedanken der Freunde verbinden? Wie soll man etwas akzeptieren und annehmen, was mir entgegengesetzt ist, was mir fremdartig erscheint, von mir unterschiedlich ist?
Es gibt hier überhaupt nichts, was im Gegensatz zu dir steht oder externes von dir. Sag mir was.
Was?
Zum Beispiel all diese Dinge, die wir wertschätzen. Wir schätzen diese Dinge wert, die andere auch wertschätzen. Wenn sie außerordentlich sind, dann kommen sie und aus der Gemeinschaft kommen. Und auf diese selbe Art und Weise können wir uns darauf beziehen und wir können darin uns befinden.
Das heißt, wir suchen in den Freunden jene Wünsche, die dem Schöpfer streben.
Ja, natürlich. Wie könnten sie sonst Freunde sein?
Und was soll man tun, um sich mit diesen Wünschen ihnen zu verbinden? Wie kann man aus diesen Wünschen ein Kli schaffen, diesen zum Hören zu erheben?
Uns miteinander zu verbinden auf ein Ziel, dann verbinden wir uns, und zwar auch unser Verlangen, und zwar zum selben Ziel ausgerichtet und das miteinander zu verbinden.
Das heißt, die Kraft von den Freunden zu nützen, aus ihrem Streben, aus ihrer Sehnsucht und so weiter.
Ja. Du weißt doch, wie diese Raketen momentan gebaut werden. Es gibt viel Treibstoff da drin und dadurch werden sie noch stärker.
Okay. Wir wollen eine totale Kraft.
Bitte noch, Hanno.
Ich versuche so fragen. Es gibt zwei Stufen, die physische Stufe und die spirituelle Stufe. Ich bin in der physischen Stufe. Es gibt eine Gemeinschaft, die ein Lift ist, ein Aufzug ist, welcher mich erheben kann. Sagen wir, das Einsteigen in den Aufzug heißt, sich von der Gruppe Gemeinschaft zu annullieren. Was heißt es aber dann, dass der Aufzug beginnt aufzusteigen?
Dass wir alle daran arbeiten, an der Wichtigkeit und Größe des Ziels.
Was heißt es von meiner Seite aus, auf den Knopf zu drücken, um die höhere Etage zu erreichen?
Dass du die gleichen Werte erlangen möchtest.
Das was?
Dasselbe Ziel und diese Kräfte, da fügst du hinzu von deiner Seite aus.
Wir in den letzten zwei Wochen sprechen relativ sehr viel über das Thema des Glaubens, über den Verstand. Aber in meiner Empfindung, das ist eine persönliche Empfindung, versuchen im Verstand, innerhalb des Verstandes quasi auseinanderzunehmen, wie man über den Verstand hinausgeht.
Ja, das ist immer noch so.
Ist das eine richtige Herangehensweise?
Am Anfang schon, weil wir ja nicht wissen, was über den Verstand ist und wir versuchen das dann also innerhalb des Verstands aufzubauen.
Ist das möglich?
Es ist unmöglich, aber normalerweise passiert das so. Und danach werden wir zu Lishma kommen.
Gut, was ist die nächste Etappe nach der Klärung innerhalb des Verstandes, was über den Verstand bedeutet und der Erkenntnis, dass wir nicht dazu gelangen werden? Was ist die nächste Etappe?
Die nächste Phase, die nächste Stufe ist, dass wir nicht mehr den Wille zu empfangen nutzen, um uns zu erheben vom Wille zu empfangen. Und bis wir dann zur höheren Stufe gelangen, nämlich zu Willen des Gebens. Und dann der Wille zu geben kann nur stattfinden, mit einem größeren Willen zu empfangen. Und darüber müssen wir uns wiederum erheben.
Die Frage ist, die Entwicklung zum Zustand über den Verstand hinauszugehen, spezifisch oder ist eine allgemeine Entwicklung, ein allgemeiner Push hin zum Ziel oder bei einer gewissen Etappe wird es selbst von sich aus kommen? Oder sind das hier irgendwelche, gibt es hier irgendwelche Dinge, auf die man sich hier noch besonders konzentrieren muss?
Ja, nein. Ich sag dir es. Es ist wie bei einem Aufzug, der konstant hoch und runter geht. Der kommt hoch und runter, wie eine so eine Kette. Er erhebt Menschen. Wer immer hineingeht, wird hochgehen. Es hängt alles von diesen Gesetzmäßigkeiten ab.
Aber gibt es spezifische Dinge, die man noch verstärken muss? Es hieß immer so, wir sollen versuchen, Glauben im Verstand vorzustellen oder Dinge anders.
Nein, es ist tatsächlich das Gegenteil. Stell dir das gar nicht erst vor.
Das ist einfach nur allgemeine Dinge voranstoßen, ja?
Ja, wir wissen es einfach nicht, sonst wird es einfach nur uns abstoßen.
Es gibt die Empfindung, dass dort eine Tür ist, wir müssen diese Tür finden. Wenn wir sie gefunden haben, müssen wir nach innen stoßen.
Nein. Es ist ein ganz weites Feld, ein weiter.
Was ist der Unterschied, über den Verstand zu gehen, wie zum Beispiel ein Schmerz in der physischen Welt, dass ich das fühle oder jetzt wahrnehme und mich darüber hinwegsetze?
Im irdischen Leben, wenn du da über den Verstand gehst, dann scheint das dir nur so zu sein, aber du machst immer noch eine Berechnung mit deinem Ego.
Sogar wenn ich etwas nicht innerhalb des Verstandes fühle, aber ich bekomme Kräfte von der Gemeinschaft, die mir es ermöglichen, darüber hinauszugehen. Wollen unterscheidet sich das von jedem Glauben über den Verstand, von dem wir hier sprechen?
Wir sprechen hier über die Spiritualität, die wir in unserer Welt suchen, welche Kräfte, die uns dahin führen können, uns helfen können, damit wir in eine Stufe gelangen über den Verstand. Und damit wir dorthin gelangen, das können wir nur, wenn wir das Erlangen wenn wir diese Gesetzmäßigkeiten befolgen, die einfach nicht logisch sind, die irrational sind. Wir müssen das bestärken. Diese Kräfte helfen uns. Sie helfen uns, dorthin zu gelangen.
Trotzdem das Beispiel, in unserer Welt sagt man, du darfst nicht süß essen, weil du wirst zuckerkrank werden. Ich bin nicht sicher, ob es so richtig ist oder nicht richtig ist. Ich glaube, was da dem Arzt und mache das. Hier sagt man mir, du musst dich verbinden. Gut, im Verstand verstehe ich das nicht. Trotzdem mache ich Handlung, um mich zu verbinden, weil ich das erlange. Was ist der Unterschied? Geben Sie mir ein Beispiel, was es heißt, mit dem Glauben über den Verstand zu gehen. Ein Beispiel. Es scheint mir, es ist ja immer dasselbe. Das ist dieselbe Bevorzugung einer anderen Sache im Verhältnis zu einer anderen Sache, genauso wie sich ja auch in unserer Welt verhält.
Du kannst keine Berechnungen über den Verstand innerhalb des Verstandes machen. Du kannst erst eine Berechnung machen im Verstand, aber dann dich über den Verstand dann erheben.
Geben Sie trotzdem ein Beispiel, Raf.
Nun. Ein Beispiel. Ich muss mich hinbewegen zu einer bestimmten Handlung, die ich nicht in der Lage bin auszuführen. Also, ich trete in die Gemeinschaft ein. Ich nehme deren Werte an, auch deren Kräfte. Und obwohl es total überhaupt nicht gut für mich ist, es hat überhaupt keinen Wert für mich, nach meinem Gefühl, nach meinem Verstand, akzeptiere ich sie. Ich nehme sie auf mich. Und so versuche ich, zu einer höheren Stufe zu gelangen.
Wo unterscheidet sich das vom physischen Leben, vom materiellen Leben? Es gibt sehr viele Dinge, die ich nicht annehme in einer Gemeinschaft. Ich komme in eine Gemeinschaft, das sind Dinge, die sehr eigenartig und fremdartig sind für mich. Wo unterscheidet sich das von dem, was wir in dieser Welt haben?
Ich weiß es nicht, ich kann mich da jetzt gerade nicht drauf konzentrieren.
Es ist so viel über den Verstand hinaus geschrieben und es gibt kein Beispiel.
Du siehst, in welchem Ausmaß selbst Sie das nicht ausdrücken können. Es gibt in unserer Welt kein solches Beispiel.
Das letzte Beispiel war für uns, wie Rabat schreibt, mit dem $1,000 in einem Kuvert. Er hat einen Dollar im Kuvert und er muss glauben, dass es 1,000 sind, ja, nachdem es geprüft hat. Aber in der physischen Welt verhalte ich mich nicht so. Wenn ich ihnen $1,000 borge und sie mir zurückgeben $1, muss ich nicht glauben. Wir müssen uns nicht gemäß des Gesetzes dieser Regel verhalten. Das ist nur ein Beispiel, ja.
Ich denke nicht, dass das ein richtiges Beispiel ist.
Was muss ich mich auf solche Weise mit den Freunden verhalten?
Wenn du dich so zu deinem Freund verhältst, du siehst, es gibt nur $1, den er dir gibt, obwohl du ihm 1,000 gegeben hast, dann.
Also ich muss meinen. Werte Freunde, wir. Bedacht, die 23 sind aufgestanden und sagen, wie wichtig es ist für uns, diese Vorbereitung zum Kongress zu durchlaufen. Wir erwarten, dass wir wirklich das Maß erreichen und diese Arbeit über den Platten auszugehen erlangen. Und alles vorbereitet auf den Kongress haben uns alle bereits für den Kongress registriert und uns das Recht gegeben, das Publik gegeben, Ishvat Chavarim hin zum Kongress vorzubereiten. Anzuführen. Und unsere Erwartung besteht darin, die ganze Gemeinschaft zu dieser Stufe zu führen. Und darauf kann ich dazu eine Frage stellen, bitte.
Nun,
aber wir wollten fragen, was die Arbeit sein soll, die wir während der Zeit der Vorbereitung tun müssen, damit in der Zeit des Kongresses den richtigen Wunsch, den richtigen Mangel haben, welchen wir nützen können und um uns über den Verstand hinaus zu entwickeln, aufzusteigen.
Wie muss ich geben dem Freund und der Gemeinschaft, der gesamten Gemeinschaft, damit sie hingeführt werden in die Stufe über dem Verstand? Was muss ich dafür tun, damit sie das erlangen? Diese Stufe über dem Verstand.